Am 27. Mai 2009 war Welt-MS-Tag. Aus diesem Anlass wiederholen wir eine Sendung aus dem Jahr 2002 mit dem Titel Lebensqualität und Multiple Sklerose. Radioprofi Hubert Wallner geht der Frage nach, welche Umstände die Lebensqualität von MS-Patienten positiv beeinflussen.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei Freak Radio, sagt Hubert Wallner. Unser Thema heute, Lebensqualität und Multiple Sklerose. Universitätsprofessor Dr. Karl Worsch hielt einen Vortrag im AKH am 12. Oktober über Lebensqualität und Multiple Sklerose. Die Multiple Sklerose kann man auch ersetzen durch andere, noch nicht heilbare Krankheiten. Frage, Lebensqualität, Herr Professor.
Also ich kann zum Multiple Sklerose sagen, dass die Lebensqualität auch schon bei sehr früh betroffenen Patienten doch deutlich eingeschränkt ist. Wir haben das vor einigen Jahren in einer großen österreichischen Studie gemessen und hat sich gezeigt, dass Multiple Sklerose Patienten bereits in einem Stadium, wo sie kaum in ihrer Mobilität behindert sind, doch deutliche Einschränkungen zeigen. Und dass erstaunlicherweise diese Einschränkungen über den Verlauf der Erkrankung in etwa gleich bleiben. Das heißt, das ist sicher ein Problem, das sehr viele Patienten bereits sehr früh betrifft.
Sie haben in Ihrem Vortrag den Begriff Lebensqualität, den man sicher genau definieren muss, in verschiedene Sparten unterteilt. Physisch, mental, sozial und finanziell.
Der Lebensqualität ist in unseren wissenschaftlichen Händen ja ein letztlich künstliches Konstrukt, das uns nur erlauben soll, zusätzliche Dinge an Krankheiten zu messen, die mit unseren klassischen Methoden wie klinische Untersuchung und Hilfsbefunden nicht wirklich erhebbar sind, aber die letztlich für den Betroffenen unter Umständen viel wichtiger und bedeutender sind als die Dinge, die wir so in der klassischen Medizin messen. Nun, um das messbar zu machen, muss man sich überlegen, was beeinflusst eigentlich die Qualität im Leben, und das kommen sicherlich außer den medizinischen Dingen oder den medizinischen Aspekten viele Aspekte dazu, und zu diesen Aspekten gehört unter anderem eben die psychische Verfassung, zu diesen Aspekten gehört sicherlich auch das soziale Umfeld, zu diesen Aspekten gehört die finanzielle Unterstützung und die Messwerkzeuge, die wir zur Erhebung der Lebensqualität verwenden, versuchen, diese einzelnen Aspekte sozusagen einzeln zu erfassen und zu messen, um dann einerseits ein Profilbild abbilden zu können und andererseits sozusagen einen globalen Messwert zu geben, wie gut oder schlecht die Lebensqualität des Betroffenen oder einer Gruppe von Betroffenen ist.
Professor Dr. Worsch, wir sollten noch etwas dazu sagen. Diese Sendung wird natürlich nicht nur von MS-Betroffenen gehört, sondern ihren Angehörigen. Und viele sind ja auch viele MS-Kranke, wenn man will, sind noch im Berufsleben von den Arbeitskollegen. Deswegen sollten wir vier grundsätzliche Dinge sagen. MS ist nicht ansteckend, nicht erblich im Sinne des männlichen Erbgesetzes, ist keine Geisteskrankheit und nicht tödlich. Aber es ist eine Autoimmunkrankheit, wo sich körpereigene Zellen gegen den Körper richten und die Schutzschicht der Nervenstränge zerstören. Das ergibt dann wirklich vereinfacht gesagt Kurzschlüsse und ataktische Sprechen, Gehen und so weiter, Schwanken. Es funktioniert nicht mehr alles so wie früher. Aber die Krankheit ist nicht ansteckend. Das ist ganz wichtig für die Arbeitskollegen.
Ja, ich glaube, das sagen Sie ganz richtig, dass die Erkrankung nicht ansteckend ist, und vor allem, was noch genauso wichtig ist, ist, dass die Erkrankung eigentlich auch nicht die Lebenserwartung beeinflusst. Das heißt, die Erkrankung begleitet den Patienten und nicht nur den Patienten, auch dessen Angehörigen oder dessen soziales Umfeld über viele, viele Jahrzehnte mit all den Problemen, die sich daraus ergeben bei einem sozusagen progredienten, langsamen, aber doch häufig progredienten Verschlechterung mit allen Einschränkungen im täglichen Leben, mit letztlich auch allen finanziellen Konsequenzen, hat das dann schon einen sehr großen Einfluss auf das Leben des Patienten und die Qualität des Lebens des Patienten und seines Umfelds.
Seines Umfelds, ja. MS-Kranke, ich spreche da von mir selber, können schwer sagen, welche Einschränkungen sie haben. Manchmal ist es Peinliches zu sagen, manchmal ist es nicht Peinliches zu sagen. Ich kann mich nur erinnern, ich höre immer wieder die Frage, wie kann ich dir helfen?
Ich glaube, Hilfe MS-Patienten, also für MS-Patienten, steht sicherlich auf verschiedenen Säulen. Ich meine, die wichtigste oder eine ganz wichtige Säule der Hilfe für MS-Patienten ist sicherlich die medizinische Säule, die mit einigen therapeutischen Ansätzen doch einen gewissen Erfolg hat. Die zweite wichtige Säule ist sicherlich das, was wir sozusagen als Bekämpfung der Symptome der MS zusammenfassen könnten. Das ist sogar wahrscheinlich die Säule, die die MS-Betroffenen im Verlauf ihrer Erkrankung am meisten geholfen hat. Und dann schließlich gibt es eine noch viel wichtigere Säule. Das ist letztlich die Erziehung des Patienten und auch des Umfelds, das zunehmend lernt, seine Erkrankung, die dadurch folgenden Behinderungen und Schwierigkeiten zu akzeptieren. Interessanterweise, zumindest meiner Beobachtung nach, fällt es oft Patienten eigentlich leichter als im Umfeld. Und ich glaube, dass man da sicherlich durch Information, was wir auch da mit der Wiener MS-Gesellschaft probieren, mit diesen Informationsveranstaltungen, aber auch durch Informationen in den Medien, wie jetzt in Ihrer Sendung, eigentlich den Betroffenen eine ganz große Hilfe machen kann, indem man einfach über die Konsequenzen der Erkrankung informiert, indem man darauf aufmerksam macht, dass die Erkrankung, dass einfach zu gewissen Einschränkungen führt, aber zu Einschränkungen führt, die kompensierbar sind, wenn darauf Rücksicht genommen wird.
Diese Veranstaltungen der MS-Gesellschaft Wien, die Sie erwähnt haben, haben noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt, einen soziologischen Aspekt. Ich sehe die Bekannten wieder, ich sehe Betroffene wieder, und da kommt jetzt was ganz Wienerisches, ich sehe, dass es anderen viel schlechter geht als mir.
Ich glaube, das ist schon ein Aspekt von Patientenorganisationen, und die Wiener MS-Gesellschaft ist ja letztlich auch eine Patientenorganisation, dass Betroffenen helfen. Und das kann unter vielerlei Aspekten bestehen, aber ich glaube, allein der Umstand, dass man als Betroffener realisiert, dass es andere gibt, die ähnliche Probleme haben und von denen lernt und leben können und vor allem lernt, wie mit diesen Problemen umgegangen werden kann, ich glaube, dass das für viele eine große Hilfe ist. Allerdings muss man auch bedenken, dass es viele gerade eher seit kurzer Zeit Betroffene gibt, die sich sehr scheuen, in solche Veranstaltungen zu gehen, weil sie einfach mit der Erkrankung oder mit anderen, die Erkrankung haben, nicht wirklich konfrontiert werden wollen.
Man will es nicht wahrhaben.
Auch zum Teil aus Angst, um nicht sehen zu müssen, was unter Umständen passieren kann oder einem passieren kann im Verlauf dieser Erkrankung.
Wir hatten bei dieser Tagung im AKH noch andere Vortragende. Magister Cornelia Sauter sprach über Dinge, die MS-Kranken zu schaffen machen. Das ist, ich kenne das selbst, die Tagesmüdigkeit und vor allem die Antriebslosigkeit. Was kann man dagegen tun?
Also die Antriebslosigkeit oder Tagesmüdigkeit, das kann verschiedene Ursachen haben. Man muss da generell mal unterscheiden, ist es die Müdigkeit, die zum Beispiel von Schlafstörungen herkommt, ist es die Müdigkeit, die im Zusammenhang steht mit einer depressiven Erkrankung oder Verstimmung ist, oder ist die Müdigkeit vielleicht die Folge von Medikamenten, die eingenommen wurden. Da gibt es verschiedene Ursachen, und es gibt natürlich auch eine Müdigkeit, die direkt mit der MS zusammenhängt, die also scheinbar ein eigenständiges Symptom ist. Und je nachdem, nach der Ursache gibt es Möglichkeiten zur Behandlung.
Müdigkeit ist mir zu allgemein. Was mich am meisten beschäftigt, ist die Antriebslosigkeit. Und die Antriebslosigkeit ist auch zum Teil schuld daran, dass ich in Frühpension gehen musste.
Okay, die Antriebslosigkeit ist eigentlich das klassische Symptom der Depression. Das heißt, eine Energielosigkeit, dass man in der Früh vor allem nicht aufstehen will, dass man keine Lust hat, dass man keine Interessen hat. Das kann natürlich sein, dass diese Depression im Zusammenhang steht mit der Diagnose. Vor allem zu Beginn ist es natürlich ein großer Schock für die Patienten, wenn sie von ihrer Diagnose erfahren. Kann sein, dass sie dadurch logischerweise überfordert sind. Dann ist es hilfreich, wenn man das Gespräch sucht, entweder natürlich mit Freunden, Bekannten, aber oft mit Fachleuten wesentlich.
Ich erinnere mich an meinen Aufenthalt im SMZ Ost. Da hat der Primarius Dr. Christoferitsch die Diagnose gestellt und er hat dann etwas ganz, ganz Wichtiges gemacht. Er hat mit mir geredet. Ich konnte in die Ordination kommen und er hat mit mir einige Male gesprochen und hat mir die Krankheit erklärt. Natürlich war er im Boden zerstört, 1,5 Jahre lang. Und es hat 1,5 Jahre lang gedauert, bis ich gesehen habe, ich kann meine Interessen woanders finden. Ich bin dreifacher Großvater, ich habe Enkel, ich habe den Garten. Die beruflichen Dinge sind nicht mehr so wichtig.
Das ist sicher, das ist sehr gut beschrieben, dass man sich da neu orientieren muss und dass es natürlich eine Zeit lang braucht, bis man sich damit auch, wenn überhaupt, abfinden kann und neue Schwerpunkte setzt. Es gibt auch immer wieder die Erzählungen von MS-Betroffenen, die sagen, nachdem sie diese Erkrankung bekommen haben oder seit sie das wissen, dass sich das Leben wesentlich geändert hat und zwar sogar in Richtung eine positive Veränderung. Also auch das kann man hören, dass die Lebensweise bewusster wird, dass man sich mehr auch damit auseinandersetzt, was einem gut tut und das Leben entsprechend verändert.
Jeder Tag ist ein Geschenk. Diesen Satz muss man sich immer wieder sagen. Aber mir fällt auf in den Vorträgen, die ich sehr regelmäßig besuche, es ist hier in der Diktion ein kleiner Unterschied. Früher war man Akzeptanz der Krankheit und der Behinderungen, jetzt ist das dagegen ankämpfen. Was will ich damit sagen? Ich erinnere mich an eine Therapeutin, Grill heißt sie, glaube ich, da habe ich erzählt, ich kann mir die Hose nicht mehr im Stehen anziehen. Die Polung. Ich muss mich niedersetzen. Und sie sagte, naja, setzen Sie mich nieder. Dann geht's auch. Aber jetzt, wenn ich die neuen Vorträge höre, dann empfinde ich, dass ich mich zwingen soll, stehen zu bleiben.
Das ist sicher, je nachdem, wie man das sieht, aber es sind verschiedene Ansätze. Also vielleicht das eine ist, dass man sich auch überwinden sollte, also nicht nur passiv werden, sondern auch anstrengen kann, Dinge zu erreichen. Und das Beste ist sicher Mittelweg. Also ja, anstrengen, aber auch Hilfe suchen.
Frau Magister Satzer, Sie haben mit dem Anstrengen genau das Stichwort gegeben zu unserem nächsten Gesprächsgast. Das ist der Dr. Rinner. Er hat über Fitness gesprochen und einen interessanten Artikel gibt es auch von ihm zu lesen in der Zeitschrift Horizonte des MS-Club. Er ist dafür, dass die Leute sich bewegen sollen.
Ja, natürlich. Wir sind bei unserem Ansatz davon ausgegangen, dass man möglichst früh lernen soll, an sich zu arbeiten, körperlich zu verbessern, unter der Annahme, dass man auch mit Verschlechterungen im Krankheitsverlauf oder mit verschiedenen Wehwehchen, die auch sonst im Leben auftreten können, besser fertig wird. Und wir haben dazu eben eine kleine Pilotstudie gemacht, wo wir zeigen konnten, dass MS-Patienten natürlich, so wie andere Menschen auch, ihre Fitness deutlich verbessern können, ohne dass es zu negativen Auswirkungen kommt, also sprich Muskelkater, Müdigkeit, Zunahme oder ähnliche Symptome.
Man muss erkennen, dass man unter Umständen öfter Pausen braucht als andere und muss diese Pausen auch einhalten. Dann ist man in der Lage, verschiedene Dinge fertig zu bringen. Es dauert halt ein bisschen länger.
Ja, natürlich. Und das haben wir auch den Teilnehmern zum Beispiel an unserer Studie gesagt. Sie sollen sich belasten, ein bisschen anstrengen, das ist natürlich klar, Motivation. Aber sie sollen also erkennen, ihren Punkt, wann es eben nicht weitergeht. Und das ist legitim und gut so.
Ich glaube, man sollte auch dazu sagen, dass man diese ganzen Sachen ein bisschen unter ärztlicher Anleitung macht. Ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel in Salzerbad gelernt, gegen den Schwindel anzukämpfen, gerade zu stehen, mit einer ganz einfachen Übung, dass man sich von einer Wand abdrückt. Ja, das muss man einmal anders sagen.
Ja, ich meine, viele dieser Tricks und Tipps, die Sie sagen, kommen von Fachleuten, wobei natürlich in erster Linie nicht nur oder nicht die Ärzte, sondern natürlich die Physiotherapeutinnen und Therapeuten zu nennen sind, die ja tagtäglich mit Patienten mit motorischen Problemen arbeiten und die das sehr gut wissen. Also das ist sicher die erste Adresse. Ansonsten könnte man ja einfach ins Fitnessstudio gehen und da alleine an diversen Geräten trainieren. Nicht?
Ich glaube, man muss auch, wenn man seine Grenzen erkennt, die Partner ein bisschen auswählen. Wenn ich in eine Fitnessstudie gehe, trifft mir der Schlag, weil die so fit sind, das werde ich nicht sein.
Ja, ich muss sagen, mich auch. Aber ich finde mich halt auch mit meinen Grenzen ab und ich mache das, was mir Spaß macht.
MS ist Antriebslosigkeit, ist Müdigkeit, das wird schon von Allah wieder gut. Wie oft soll ich mich gezielt bewegen?
Ja, ich glaube, das kann man generell sagen, so wie jeder andere, also wie es Empfehlungen gibt für jeden in der Normalbevölkerung, dass man sich mindestens, also nach den American Heart Association und anderen derartigen Organisationen, mindestens eigentlich 2 bis 3 Mal in der Woche für mindestens 30, 40 Minuten ordentlich anstrengt, das heißt den Pulsschlag in den sogenannten aeroben Bereich bringt, der natürlich individuell zu messen und zu bestimmen ist, und das über einen gewissen Zeitraum durchhalten kann oder können soll. Und in unserer Studie haben wir einen etwas anderen Ansatz gewählt, ein Gruppentraining, wo also neben der Anstrengung und der Mühe auch ein gruppendynamischer Effekt sicher zum Tragen gekommen ist, wie mir auch viele Betroffene gesagt haben, und das letztlich auch Spaß machen kann.
Sie haben in Ihrem Vortrag gesprochen von 1 bis 3 Mal pro Woche oder 2 Mal pro Jahr 4 Wochen, also das sind diese länger dauernden Geschichten. Herr Professor Wosch, Sie haben am Schluss des Vortrags von Professor Renner, vom Dr. Renner gesagt, ganz wurscht, ob 3 Mal pro Woche oder 2 Mal im Jahr, Bewegung hilft.
Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das gilt für Gesunde wie für kranke Leute, dass Bewegung in jedem Fall günstig ist und hilft. Es ist sicherlich so, dass wenig Bewegung noch immer besser ist als gar keine Bewegung. Ich glaube aber, man sollte schon eines auch nicht unerwähnt lassen, dass halt leider gerade bei einer doch gelegentlich fortschreitenden neurologischen Erkrankung halt auch Betroffene in die Situation kommen können, wo es einfach nicht mehr geht. Und ich glaube, auch diesen Punkt muss sowohl der Betroffene selbst erkennen, als auch den behandelndes Team erkennen. Und ich glaube, es ist dann wahrscheinlich wesentlich belastender, trotzdem Dinge zu probieren, obwohl es halt leider nicht mehr geht, als einfach zu akzeptieren, dass es nicht mehr geht und es sein zu lassen.
Man kann auch versuchen, Verschiedenes zu kompensieren, durch geistige Leistungen. Also mein Beruf, der im Rundfunk war, den gibt es nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ich bin Lektor in der Kirche geworden und habe 6 oder 7 Leute ausgebildet, die mit mir gemeinsam lesen. Das heißt, neue Aufgaben.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in meiner Beobachtung nach fällt es vielen Betroffenen nicht ganz leicht, einfach zu erkennen, dass Dinge nicht mehr gehen und, wie die Magister Sauter gesagt hat, sich dann auf neue Dinge zu orientieren, die dann eine genauso große Erfüllung geben können. Und ich sehe schon als Teil unserer Aufgabe, Patienten diese Richtung zu lenken und ihnen zu helfen, sich in der Umorientierung, wenn es notwendig ist. Wenn es nicht notwendig ist, dann natürlich nicht.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen heute Christian Gortz von der Technik und Hubert Wallner. Wir hören einander wieder heute in einer Woche. Bis dahin, auf Wiederhören.